sind ja eigentlich gerade eher das Mädchen für alles, Schrägstrich der Geschäftsführer, Schrägstrich CEO, Schrägstrich Coach, Schrägstrich Sorgentante, ja, was man alles macht so als Gründer.
Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Founders. Heute habe ich einen kleinen Deep Dive vor mit unserer spannenden Gästin. Und zwar geht es um die Biotechnologie und die spannenden Erkenntnisse, die da tagtäglich gewonnen werden. Und unsere Gründerin hat den Mut ergriffen und ein Startup gegründet vor ihrem Background als Molekularbiologin. Und ich begrüße ganz herzlich Christina Port und Dr. Christina Port ist tatsächlich der richtige Titel auch. Hi Christina. Yeah.
Hi Christina, ja, danke für die Einladung. Genau, wir haben uns namensmäßig ja schon synchronisiert. Freue mich auf jeden Fall schon.
Super, dass du dabei bist. Du hast ja Tunafisch mitgegründet und schon etliche Preise abgesahnt, sowohl vom Bundeswirtschaftsministerium letztes Jahr auf dem Digitalgipfel, dann hast du den Munich Startup Award bekommen, dann warst du noch Gewinnerin bei Medical Valley. Also es geht gut ab bei dir. Erzähl uns doch mal kurz, du beschäftigst dich ja mit den ganz großen medizinischen Fragen auch, mit dem Thema Heilung und du erforschst neue Krebsdiagnostikmethoden. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Weil das ist ja schon ein Feld, was nicht das klassische Software-Geschäftsmodell ist, sondern schon auf sehr vielen Deep Tech, sage ich mal, und wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Was hat dich da hineingetrieben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also natürlich bin ich vom Hintergrund her Molekularbiologin und als mich das erste Mal tatsächlich mit einem Nebenprojekt neben der Forschung der Unternehmervirus infiziert hat, war das schon ein großer Wunsch von mir, das natürlich mit meiner Expertise zu verbinden und in dem Bereich irgendwie eine Firma und ein innovatives Startup zu starten. Und dann war es ein bisschen Serendipity, wie man so schön sagt. Also ich bin ja hier in München, war vorher am Helmholtz-Zentrum in München auch als Forscherin und München ist schon so ein Biotech-Hub. Ja. Da haben wir sehr viele Biotech-Startups, eine gute Biotech-Szene. Und bin dann über Zufall mehr oder weniger zu einer Kollaboration mit der LMU München gekommen, wo dann ja im Raum stand, was kann man mit einer gewissen Technologie oder einer Variante davon noch machen. Und dann habe ich gemeinsam mit der Arbeitsgruppe dort auch brainstormt. Und es kam die Idee eben auf, das kann man doch sicher für die Krebsdiagnostik anwenden. Und da habe ich dann die erste tiefe Recherche gestartet und war dann auch tatsächlich schockiert, weil als Forscher ist man immer ganz vorne dabei bei dem Cutting Edge der Research. Und dann, also ich hatte zumindest den Eindruck, ich war selbst im Stoffwechselforschungsgebiet, aber wir waren am Institut für Diabetes und Krebs, also hatte sehr viel von meinen Krebskollegen mitbekommen und hatte den Eindruck, man ist schon super weit und war dann schockiert, wie es teilweise in der Translation in der Klinik wirklich aussieht, sieht, dass eben die neuesten Methoden dann noch nicht angewandt werden und wie lange das teilweise dauert. Und hat dann eben eine Nische gesehen, wo ich gesagt habe, hey, da ist etwas, wo man Cutting-Edge-Forschung vergleichsweise schnell in die Klinik bringen kann und wirklich einen Mehrwert für Patienten schaffen kann. Und das hat mich dann stark motiviert, das Ganze zu starten.
Also du kommst von einem sehr stark wissenschaftlichen Background auf jeden Fall, hast genau. Aber auch die Erfahrungen im Labor gemacht. Und was genau bietet denn Tunafisch an? Wofür wurdet ihr ausgezeichnet jetzt auch mehrfach schon?
Genau, also wir haben eine neue Plattformtechnologie entwickelt, mit der man Genaktivität, also RNA, im räumlichen Gewebekontext visualisieren kann. Und zwar mit Einzelmolekülsensitivität oder fast Einzelmolekülsensitivität und Einzelzellauflösung.
Was heißt das?
Das heißt, ich kann, wenn man sich's vorstellt, wenn jetzt aktuell irgendwie eine Probe von einem Patienten, zum Beispiel einem Krebspatienten genommen wird, um zu schauen, was genau für ein Subtyp an Krebs ist das jetzt, dann wird es meistens mit, das nennt man eine Bulk-Methode, gemessen. Also man nimmt den kompletten Tumor oder das komplette Gewebe, schmeißt es in einen Mixer und versucht dann aus diesem sozusagen Smoothie etwas zu messen. Und da verliert man natürlich extrem viel Information, weil die meisten Tumore, manche mehr, manche weniger, aber wir fokussieren uns auf die, die eben mehr so heterogen sind. Die sind eben heterogen, das heißt, sie bestehen aus unterschiedlichen Zelltypen, bestehen auch von den Krebszellen her aus unterschiedlichen Subklonen, also unterschiedlichen Variationen von Krebszellen, die dann unterschiedliche Eigenschaften haben, anders auf Therapie ansprechen. Und das alles kann man dann sozusagen aus diesem Smoothie mit aktuellen Technologien nicht mehr herausdividieren. Das können wir nicht nur auseinanderziehen und rausmessen. Und wir können das dann eben mit unserer Methode durchaus machen. Also es gibt jetzt generell seit vielleicht 2020, da war Spatial Transcriptomics nennt sich das, also räumliche Transkriptomik, die räumliche Messung der Gesamtheit aller RNAs in einem Organismus. Bei Nature Method of the Year, wurde zu Nature Method of the Year gekürt. Und da ist es aber so, dass diese aufkommenden Methoden sind halt extrem teuer, extrem komplex. Man braucht ein großes, teures Gerät, eine Messung kostet mehrere 10.000 Euro und du brauchst langwierige bioinformatische Auswertung. Das heißt, es war klar, dass es gerade in der Forschung im Kommen, aber auch selbst in der Forschung noch schwer anwendbar und es wird noch Jahrzehnte dauern, bis das eine Chance hat, in die Klinik zu kommen. Und mit Thunafish haben wir halt das Coole, dass wir diese Komplexität, sage ich jetzt mal, von den Instrumenten und von dem Prozess in die Chemie unserer Sonden hinein gepackt haben. Und dadurch ist es für den Anwender eigentlich nur eine unter Anführungszeichen normale Färbung von einer Krebsprobe. Man braucht kein spezielles Gerät und Instrument. Und die Auswertung ist super leicht, weil wir auch eine eigene Software dafür entwickelt haben. Das heißt, das ist etwas, wo wir wirklich gesehen haben, da können wir diese Cutting-Edge-Resultate und Cutting-Edge-Methode super schnell in die Klinik bringen. Genau.
Wow, also es klingt erstmal nach sehr wirklich krasser Technologie, die ihr da entwickelt habt. War wahrscheinlich auch nicht so ein ganz geradliniger Weg, um zu dem Ergebnis zu kommen, oder? Dieses Tool, was ihr entwickelt habt.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Und vielleicht sag noch mal ganz kurz für alle Zuhörerinnen, DNA, wissen wir alle, was es ist. Was ist nochmal der Unterschied RNA und DNA? Wir haben es zwar schon in den letzten Jahren öfters mal gehört, genau, im Zusammenhang mit der Pandemie, aber was ist nochmal der Unterschied?
Genau, also man hat es vielleicht mit den ganzen RNA-Impfstoffen auch ein bisschen gehört, aber man kann sich so vorstellen, jede Zelle in deinem Körper hat dieselbe DNA. Ja? Also zum Beispiel eine Zelle in meinem Auge und in meiner Leber hat genau die gleiche DNA. Ja? Das sind die Gene, die da drin sind. Aber offensichtlich macht die Zelle ja was anderes. In meinem Auge nimmt Photonen auf und nimmt die wahr und leitet das weiter. Und die in meiner Leber macht hoffentlich Stoffwechselprozesse sehr gut. Ja? Und was die unterscheidet, ist im Endeffekt, welche Gene angeschalten werden. Also es ist wie eine Bibliothek und daraus zieht sich die Zelle gewisse Bücher, die sie dann eigentlich braucht und die werden sozusagen, das sind die Gene, die angeschalten werden und sozusagen man erkennt es daran, dass dann eben von diesem Gen RNA abgelesen wird. Das ist wie so eine Blaupause, die die Zelle dann sagt, okay, das nehme ich jetzt mit, mache mir eine Kopie, nehme ich aus der Bibliothek mit und gehe damit in den Arbeitsraum und baue mir damit Maschinen, die dann meistens Proteine sind oder auch manchmal eben nicht kodierende RNAs und so. Das führt dann zu weit. Aber im Endeffekt, alles, was die Zelle jetzt in die Anwendung bringt, spiegelt sich in der RNA wieder. Und damit kann man einfach sehr gut den Status der Zelle ablesen, was die gerade macht, wo die vielleicht verwundbar ist. Genau.
Okay. Und wann hast du gesagt, im Laufe dieser Untersuchungen und ja, diese ganze Forschung, die du betrieben hast, okay, daraus mache ich jetzt ein marktfähiges Produkt? Oder war das schon von vornherein klar, als du gesagt hast, naja, du warst schon im klinischen Alltag und hast dann gesehen, naja, ist ja doch ein bisschen erschreckend, die arbeiten tatsächlich noch mit sehr alter Methodik und es ist alles gar nicht so bahnbrechend, was es doch schon in der Wissenschaft gibt. Gab es da so einen Aha-Moment?
Also es gab ganz früh eben tatsächlich die Idee, da, also die Technologie war wie so oft in Deep Tech und Biotech war Technologie als erstes da und dann war die umgekehrte Methode, die als oft verwendet wird. Normal sagt man ja, finde ein Problem, dann finde eine Lösung. Das war so ein bisschen ein Hammer auf der Suche nach einem Nagel, ja. Aber ist auch typisch für den Bereich und da kam ganz früh die Idee auf, okay, Krebsdiagnostik, da hatte ich auch einfach ein starkes Bauchgefühl, hey, da muss man Mehrwert schaffen können, ja. Und habe das dann untermauert, indem wir eben einen Antrag geschrieben haben auf die Go Bio-Initialförderung. Da hat man im Prinzip ein Jahr hauptsächlich den Job, diese Idee zu validieren, und zwar von der Marktseite her. Das heißt, dass man wirklich reingeht, Nutzerinterviews, Experteninterviews führt und natürlich auch sonstige Recherchen betreibt, um zu sehen, okay, wie ist da der Stand? Ist da eine Marktlücke vorhanden? Ist der Markt auf dem Weg für das Produkt? Also stand eigentlich ganz am Anfang bei uns und das hat uns auch, bin ja auch tatsächlich der Förderung dankbar, das ist sehr schlau aufgesetzt, dass die das auch wirklich verlangen, dass man das zuerst macht, bevor man wirklich tiefer in die Produktentwicklung geht, die in Biotech sehr teuer sein kann. Das hat uns sehr lange, damit sehr lange davon profitiert, dass wir das von Anfang an abgeklärt haben. Genau. Mhm.
Also ihr habt also von Beginn an öffentliche Förderung genutzt, auch wie gesagt ein paar Preisgelder hatte ich schon erwähnt. Ihr hattet auch noch Exist-Forschungstransfer.
Richtig, genau.
Und du hast ja auch gerade gesagt von wir. Wer ist denn noch in dem Team mit dabei?
Ja, genau. Es ist Startup-mäßig variiert. Das natürlich aktuell sind wir ein Team von tatsächlich fast nur Frauen. Wir sind gerade 5 Personen, genau davon 4 tatsächlich im Forschungsbereich, wenn man mich mitzählt. Ich bin ja eigentlich gerade eher das Mädchen für alles, Schrägstrich der Geschäftsführer, Schrägstrich CEO, Schrägstrich Coach, Schrägstrich Sorgentante, ja, was man alles macht so als Gründer. Genau, also im Prinzip ich, dann sind es noch 3 Wissenschaftler und eine Founders Associate, also auf der Business-Seite. Und wir suchen tatsächlich auch noch gegen Ende des Jahres einen CTO, der auch unseren Software, wir haben einen Software-Aspekt, also für die Analyse unserer Daten haben wir eine Software entwickelt, die möchte natürlich weiterentwickelt werden. Und da bin ich auf der Suche nach jemand Gleichgesinnten, der auch eine starke Vision hat, wie man mit AI dann auch die biotechnologische Seite weiterbringen kann und wirklich einen Wert an Krebspatienten vermitteln kann.
Okay, und du hast ja schon gesagt, was dir wichtig ist, aber was ist so dein Erfahrungswert? Worauf kommt es dann an, wenn man den passenden Co-Founder finden will? Welche Aspekte sollte man sich vergewissern, wenn man auch zum ersten Mal gründet? Und das ist ja alles Neuland sozusagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich habe es tatsächlich etwas unterschätzt anfangs. Ich kam aus der Wissenschaft und habe mich da sehr auf die Sache fokussiert und habe ein bisschen unterschätzt, wie schwierig es auch ist, die richtigen Leute zu finden für das Team. Also wir hatten auch während Exist Forschungstransfer einige Besetzungswechsel, die hinterher auch gut waren. Das ist auch immer gut, je früher man die macht, desto besser. Es ist nichtsdestotrotz, finde ich, in dieser Phase dann trotzdem immer traumatisch und irgendwie, ja, es sind einfach teilweise persönliche Konflikte oder man muss sich aus fachlichen Gründen von jemandem trennen, den man persönlich aber gern mag. So ist es einfach immer belastend und ich glaube, also was ich so beobachtet habe, der Best Case ist, man kennt sich, man mag sich, man findet sich gemeinsam und startet das Startup gemeinsam. Ich fand es extrem schwierig, eben hinterher jemanden reinzuholen, den dann wirklich auf Augenhöhe zu bringen, mit dem auf Augenhöhe zu sein, den up to speed zu bringen, was den Inhalt anbelangt. Das fand ich nicht einfach und was meine Learnings so sind, ist jetzt tatsächlich auch, also als Wissenschaftlerin, ich bin eher selbstkritisch. Ich bin eher jemand, der vorsichtig formuliert, ja. Und da musste ich auch lernen, ich darf nicht jedem alles glauben, was die dann sagen, ja. Weil es gibt durchaus Leute, die sagen, ja, ich habe das und das und das gemacht, ich kann das und das. Und ich habe das dann für bare Münze genommen und habe hinterher gesehen, okay, man kann das schon so in die Richtung drehen, aber es ist jetzt nicht, wie ich es dargestellt hätte. Und dann hat man teilweise eben ein bisschen Probleme bei der Zusammenarbeit, weil vielleicht jemand doch in einem gewissen Gebiet noch nicht so erfahren war, wie ich es dann erwartet habe. Also ich glaube, ich würde heutzutage viel mehr Referenzgespräche führen, viel mehr auch hinterfragen, okay, was hat der oder diejenige wirklich auch geleistet, was ist nachweisbar, ein Track Record. Genau, und wo ich tatsächlich Glück hatte, in letzter Zeit war einfach auch, es muss das Bauchgefühl mit der Person stimmen, man muss irgendwie viben, idealerweise hat man vielleicht sogar einen ähnlichen Humor, also das hilft uns gerade im Team sehr viel für das Teamgefühl, wir können miteinander scherzen, ja, ohne dass irgendjemand sich dann auf die Zehen getreten fühlt, genau, aber es ist etwas, was ich immer noch schwer finde, da habe ich jetzt keine Patentlösung und es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und vielleicht ein Punkt noch, bevor ich es vergesse, also ich glaube, was ich auch noch gelernt habe, ist, man kann die Einstellung der Person irgendwie nicht ändern. Das heißt, es muss jemand schon mit der richtigen Einstellung ins Startup kommen. Und man muss die auch rauskitzeln. Viele Leute haben auch eine falsche Vorstellung von Startup. Die denken, ja, das ist irgendwie hier lustig, das ist irgendwie, ich traue mich nicht in die richtige Industrie, also gerade von der wissenschaftlichen Seite oder so, oder ich möchte was Lockereres als Consulting auf der Business-Seite, ja. Dann gehe ich in ein Startup und sie denken, das ist irgendwie lustig, da hat man einen Tischfußballtisch und alles ist ein bisschen lockerer. Tatsächlich ist es gerade im Biotech-Bereich wirklich auch harte Arbeit, damit man auch Performance auf die Straße bringt. Und wenn jemand dann eben da keine Lust hat und mehr Wert auf Work-Life-Balance legt, das muss man anfangs rausfinden. Man muss wissen, dass die Leute die richtige Erwartungshaltung haben und genau, dann auch einstellen.
Okay, also nicht das Klischeehafte, was du schon sagtest, Kickertisch und noch ein Obstteller und dann sind alle happy und dann geht
genau, also wir versuchen schon Obstteller und so zu organisieren. So ist es nicht, aber es gehört halt einfach mehr dazu. Und wenn man mit der Einstellung reingeht, ist es halt hier entspannt und lustig, dann kollidiert das dann oft mal doch mit den Zielen des Startups, sage ich jetzt mal. Die heißt nicht, dass wir keinen Spaß haben. Ne?
Ja, du hast gerade schon gesagt, was auch für eine gute Teamzusammenarbeit und Stimmung sorgt, ist natürlich, wenn man irgendwie eine ähnliche Ironie und Humor teilt.
Genau.
Was ist dir noch wichtig, um so eine Teamdynamik auch oben zu halten, irgendwie, dass alle an einem Strang ziehen, die gleiche Vision haben? Habt ihr regelmäßig vielleicht auch so Offsites oder habt ihr irgendwelche Strategie-Meetings, die ihr quartalsweise wiederholt?
Genau, also wir hatten sagen wir so, ich bin eher der analytische Typ und wir hatten das die letzten Jahre relativ stark durchstrukturiert, dass wir quartalsweise so eine Art Strategie-Meetings hatten. Wir haben nach OKRs gearbeitet, machen wir auch immer noch, aber nie auf diese Art und Weise und hatten wirklich quartalsweise streng unsere Meetings, unsere Zielsetzungen etc. Ich muss sagen, das hat teilweise, also es hat inhaltlich jetzt nicht schlecht funktioniert, aber es hat nicht unbedingt zur Teamstimmung beigetragen, beziehungsweise teilweise sogar dagegen gearbeitet, weil ich habe die Erfahrung gemacht, in einem kleinen Team ist es vielleicht auch mal besser, wenn man nicht alles bis zum Ende strukturiert, sondern Leuten einen Tick mehr Vertrauen, mehr Eigenverantwortung überlässt und die Personen dann da reinwachsen lässt und sie lieber ein bisschen persönlich coacht. Das motiviert die Leute mehr, als wenn man ihnen so eine Struktur gibt, die vielleicht dann ein Tick zu starr ist, die vielleicht auch nicht jedem passt. Mhm. Das muss ich auch lernen, weil ich bin jemand, der gerne plant. Ich mache gerne meine Boxen und meine Termine und dann läuft das nach dem System. Ja, bin Systemmensch sozusagen. Ich baue gerne Systeme. Aber das muss zu den Menschen passen. Und was ich letztes Jahr vernachlässigt habe und dieses Jahr eben gelernt habe, was ich auch jedem ans Herz legen würde, also das muss man wahrscheinlich auch nur zu eher analytisch veranlagten Menschen sagen. Viele machen das sicher von sich aus. Ja, aber wirklich so Team Events, wo es um das gemeinsame Zusammensitzen, gemeinsam feiern, Erfolge feiern, gemeinsam einfach mal was Privates unternehmen geht. Das haben wir stark vernachlässigt und dieses Jahr eben stark eingepflegt und es hat uns wahnsinnig geholfen. Also es baut einfach dieses Vertrauen, das zwischenmenschliche Vertrauen auf, das dann wieder in der Arbeit wichtig ist. Und also ich hatte einfach diesen Bias auch von früher. Ich wollte jetzt keine Team-Events den Leuten aufdrücken, wo dann jeder sich denkt, boah, du musst dich dann jetzt auch noch hin und dann dauert es vielleicht auch noch in den Abend rein. Aber tatsächlich, selbst wenn die Leute im ersten Moment die Reaktion vielleicht haben, am Ende sind alle dann froh, dass sie es gemacht haben und es gibt eine positive Zusammenarbeit und auch irgendwie ein persönlich positives Gefühl. Und das muss man auf jeden Fall fördern und da muss man auch drauf achten. Also das versuche ich jetzt auch strukturiert wieder ins System zu packen, weil das einfach meine Strategie ist, wie ich mit Problemen umgehe. Aber das hat uns wahnsinnig, wahnsinnig weitergebracht. Und das habe ich vielleicht von der wissenschaftlich-analytischen Seite wirklich unterschätzt. Ja.
Okay, spannend. Auf jeden Fall guter Tipp, dass man das nicht vernachlässigt, weil es sind ja dann doch Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und
richtig,
das sind nicht nur vielleicht Ziele, die man hinterher arbeiten muss, sondern auch.
Und es ist den Menschen vielleicht selbst auch gar nicht bewusst. Also es war bei uns auch, wenn ich gefragt hätte, braucht ihr das, wollt ihr das, kam dann nichts, ja. Und am Ende hat es uns trotzdem irgendwie gut getan, das dann doch zu machen. Ja.
Und du hast eingangs so schön gesagt, du bist Geschäftsführerin, CEO, vielleicht auch. Wissenschaftliche Leitung hast du vielleicht inne, aber auch Sorgentante, wie hast du es genannt?
Sorgentante, ja, genau.
Und Coach, also wie hältst du die Balance zwischen all diesen Erwartungen einerseits an dich selbst, von deinen Teammitgliedern, aber auch vom Außenumfeld? Wie schaffst du dich da zu organisieren und irgendwie diese ganzen Bälle stetig oben zu halten? Das klingt ja schon nach viel Jonglieren.
Ja, genau. Ich glaube, der Trick ist auch, manche Bälle mal fallen zu lassen. Okay. Zu wissen, welche man fallen lassen kann, die dann auch wieder zurückbouncen und welche man lieber nicht fallen lässt, weil das sonst vielleicht ein Ball aus Glas ist, der dann zerspringt und nicht so leicht zusammensetzbar ist. Ja. Also grundsätzlich die unternehmerischen versus wissenschaftlichen Themen versuche ich bei mir schon zeitlich ein bisschen zu separieren. Also ich versuche mir dann einen halben Tag für das auszublocken, einen halben Tag für das oder die Meetings, wo wir Wissenschaft besprechen, lege ich mir dann separat geblockt auf den Vormittag oder Nachmittag und dann der ganze Rest an dem Tag passiert dann zeitlich getrennt, dass es einfach nicht ständig dieses Context-Switching ist. Man hat ja da auch irgendwie so Cognitive-Switching-Costs. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und an sich, das ist das Positive. Ich glaube, dieses wissenschaftlich-analytische, das kann man sowohl im Business als auch im wissenschaftlichen Kontext gut einsetzen. Und genau, was diese Sorgentanten-Aspekte angeht, also ich muss einfach auch lernen, mich auf die Leute wirklich ganz persönlich einzulassen und sozusagen auch mit einer positiven Einstellung liebevoll auf die zuzugehen. Und man hat ja immer auch selbst seine Persönlichkeit, seine Sorgen. Mag mich die Person? Bin ich jetzt ein guter Chef? Das musste ich zumindest lernen, etwas zurückstellen und einfach mehr in Gedanken bei der anderen Person sein. Und uns hat es eben auch geholfen, was wir schon immer gemacht haben, warum das Team auch immer noch stark ist, ist wirklich alle 2 Wochen ein One-on-One. Biete ich jedem ein One-on-One an. Da kann jeder mit seinen Sorgen kommen, mit seinen Ideen. Wir können fachliche Sachen besprechen, wie auch immer. Und der Kollege oder ich nenne sie mal Kollege, ja, also Mitarbeiter, ja, bringt dann die Agenda im Endeffekt. Und genau, dass man einfach die Zeit hat, weil ich kann nicht ständig unterbrochen werden in meinem Workflow, weil jemand mit mir sprechen will, aber man muss die Zeit irgendwie einfach anbieten. Das finde ich super wichtig.
Okay, sehr gut. Kurzer Schwenk, also oder zurück nochmal zum Thema eures Produktes. Und es bedarf ja auch viel Vorbereitung, bis das Ganze an den Markt kommt. Was würdest du sagen, was sind denn so die Key-Herausforderungen, was diesen Biotech-Markt angeht? Weil wenn man an Biotechnologie denkt, dann denkt man ja auch erstmal auch viel an Big Pharma, die auch Forschung betreiben. Und für Startups ist das wahrscheinlich ein Feld ohne die große Reputation im Vorfeld. Wie schaffe ich es, ernst genommen zu werden und dass meine Technologie auch an den Mann, Frau kommt?
Ja, also du hast es eh auch schon erwähnt, das ist einfach ein Markt, der, ich sage jetzt mal im Vergleich zu den typischen Softwarefirmen, Apps, ist es, hat es lange Entwicklungszyklen. Es kostet natürlich auch einiges, die Produkte zu entwickeln. Und wenn es zum Beispiel Richtung Diagnostik gehen soll, irgendwann wie bei uns, dann hat man ganz viel Regulatorik, Zertifizierung, am Schluss Erstattung etc., ja, vor allem in Europa. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, also als kleines Startup, also erstens tatsächlich die Pharmafirmen, die großen Pharmafirmen, die forschen weniger als man denkt mittlerweile, also die haben schon viele Therapieentwicklungsprojekte und so, ja, aber selbst die sind teilweise eingekauft von frühen Startups und ja, also die meisten großen Pharmafirmen haben meines Wissens mittlerweile die Strategie, dass die eben die Innovation outsourcen, eben indem sie einfach junge Startups sich anschauen, die in ihr Portfolio passen oder irgendwie relevant sind und die dann irgendwie zuerst in der Mitarbeit, Kollaboration einbinden und dann eventuell auch irgendwann kaufen, was auch bei uns eine potenzielle Exit-Strategie natürlich ist. Mhm. Und ich glaube, wie man da glaubwürdig ist, man muss halt wissenschaftliche Exzellenz bringen, man muss die Daten liefern. Also das finde ich auch das Schöne an der Wissenschaft. Man hat ja die Beweise sozusagen in der Hand, kann man dann ja zeigen, ne? Kann man natürlich darüber diskutieren. Aber im Endeffekt ist es da, ja. Und das finde ich, das sind die Pharmafirmen und also auch unsere jetzigen Kollaborateure von der Klinik und so weiter auch total offen, sich auf Neues einzulassen, sich das anzuschauen. Es sind ja auch Probleme im Markt eben, die wir lösen, wo ein gewisser Need dahinter steht. Das heißt, die Leute sind auch froh, wenn dann jemand kommt und dieses Problem löst. Und unsere Strategie ist einfach, dass wir uns das Stück für Stück vorarbeiten. Also wir gehen jetzt als erstes in den Forschungsmarkt, verkaufen das Produkt sozusagen zuerst als Forschungskit an Forschende in Akademie und in der Industrie. Und die können das dann schon mal nutzen und die generieren damit ja dann auch Daten. Wenn diese Daten publiziert werden, ist es wieder ein Gewinn an Glaubwürdigkeit für Thunafisch und die Leute kommen natürlich weiter in ihre Forschung. Also ich hatte jetzt gerade mit einigen gesprochen bezüglich Pilotprojekten, auch von meinem alten Institut im Helmholtz-Zentrum in München. Die waren fast verzweifelt. Die meinten, wir stecken bei dem Projekt seit sechs Monaten fest, kommen hier nicht weiter und wir bräuchten genau das, was ihr bietet. Mhm. Genau, das ist so der Start. Dann möchte man natürlich mit Therapieherstellern zusammenarbeiten, um ihnen einfach so Serviceprojekte und Entwicklungsprojekte anzubieten, um ihre klinischen Studien und der Übergang von der Präklinik zur Klinik das einfach effizienter zu gestalten mit unserer Technologie. Genau. Und dann kommt man natürlich irgendwann zur In-vitro-Diagnostik-Entwicklung, aber da braucht man auch starke Partner. Also im Alleingang geht im Biotech, glaube ich, nichts.
Mhm. Aber so wie es klingt, hast du ja schon eigentlich ganz gute Grundlage gelegt mit dem Institut, wo du warst, auch genau. Mit Kliniken bist du im Austausch. Also es geht voran, das sind wahrscheinlich kleine Schritte, aber man muss am Ball bleiben.
Auf jeden Fall. Nee, es sind natürlich schon auch einige Meilensteine dann, ne, wenn man Patientenproben messen kann und so weiter, was wir vor kurzem geschafft haben. Also es geht weiter, es geht auf jeden Fall voran und manchmal sind auch die kleinen Schritte die großen Meilensteine.
Mhm. Super. Und du hast ja schon erwähnt, es sind oftmals auch lange Entwicklungszyklen. Wie gehst du damit um, wenn mal im Labor nicht das Ergebnis stimmt und die Daten nicht das sagen, worauf du eigentlich abgezielt hast? Also gab es solche Momente auch und was hast du dann gemacht in dem Moment? Hast du einfach weitergetestet, bis das Ergebnis gestimmt hat?
Erstmal verzweifelt. Nee, Scherz, nie. Man hat natürlich so kurze Momente der Verzweiflung, aber ich glaube, also ich bin ja zumindest jemand, ich verbeiß mich dann da drin wie so ein, auf Englisch sagt man ein Dog with a Bone, ja. Und das finde ich auch das Schöne im Vergleich, also es ist ja im Prinzip ist es Entwicklung, was wir hier machen, also natürlich wissenschaftliche Entwicklung, aber es ist nicht Forschung in dem Sinne. Und bei Forschung fand ich es immer so ein bisschen, am Helmholtz-Zentrum zum Beispiel, wenn man in Akademie einfach forscht, ein Thema erforscht, eine Krankheit erforscht, man ist so ein bisschen ausgeliefert, ob die Natur jetzt so ist, wie man es denkt und wie es einem ins Projekt passt, oder halt eben nicht, oder ob einfach was nicht klappt, weil es halt einfach anders ist, als man sich vorgestellt hat oder als das Feld aktuell denkt. Ja. Und bei Entwicklung, finde ich, hat man ein bisschen anderen Ansatz, man ist so ein bisschen mehr MacGyver, weil man sagt dort, hey, ich möchte dahin, das ist mein Ziel, Ergebnis, dass die Technologie das und das performen kann, wie komme ich dahin? Und an dem Punkt, wo du merkst, okay, der Ansatz funktioniert nicht, dann geht man einen Schritt zurück, überlegt sich, hey, was gibt's noch für Möglichkeiten? Wie kann ich kreativ werden? Wie kann ich aus diesen drei, weiß ich nicht, aus im Prinzip aus Schnur und Pappe und Ding eine Dusche bauen oder so? Ja, im Prinzip, wenn man an diese ganzen Lifehack-Videos denkt, die man auf YouTube sieht, genau das machen wir, nur halt auf molekularer und molekularbiologischer Ebene. Man geht in die Literatur, man schaut, was haben Leute in anderen Feldern schon mal genutzt. Man spricht natürlich mit Leuten. Also ich finde den Austausch auch total wichtig. Und wir hatten da schon einige Momente, da musste man einen komplett neuen Ansatz finden und hatten lang rumgetüftelt, wussten auch nicht, gibt es einen Ansatz? Und der Moment, wo das dann funktioniert, wo man was komplett Neues ausprobiert und plötzlich die Idee war richtig, die Umsetzung war richtig und es klappt einfach. Und das ist einfach so wahnsinnig ein belohnender, toller Moment für mich, fürs Team, für alle. Das ist einfach, das treibt einen dann weiter, finde ich. Also, dass man da einfach dran bleibt in so schwierigen Momenten. Wir hatten es allerdings auch, also, dass es wirklich Probleme im Labor gab, die teilweise eben auch mitarbeiterbedingt war. Da hatte ich tatsächlich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres so eine Phase, da ging auch in den USA das Stichwort Founder Mode rum, ja, dass der Founder überall seine Finger drin hat. Das habe ich dann auch gemacht für eine Zeit, um einfach Dinge wieder auf die Spur zu kriegen. Und eben, das ist genau das, was ich auch meinte mit Coaching. Also jetzt nicht nur so psychologisch und dranbleiben und die Leute ermuntern, dass sie motiviert bleiben, sondern teilweise muss man auch schauen, vielleicht gibt es einen Bereich, wo ein Mitarbeiter einfach nochmal mehr Anleitung braucht, wo man selbst näher ran muss. Und genau, das haben wir dann gemacht. Hat auch super funktioniert.
Okay, super. Also auf jeden Fall der positive Grundoptimismus ist auf jeden Fall da bei dir und ich sehe auch eine ausgeprägte Zielstrebigkeit. Also ist schon mal auf jeden Fall gut, ne? Also Durchhaltevermögen muss man auf jeden Fall mitbringen. Ich glaube allgemein als Startup-Gründerin. Und du bist ja jetzt erstmal mit der öffentlichen Finanzierung, sage ich mal, oder Förderung, hast das Ganze aufgesetzt. Bald soll wahrscheinlich auch mal ein externes Funding folgen. Über Investoren.
Genau, ja.
Wie sind da deine Erfahrungen? Es sind ja Investoren nicht unbedingt immer die Branchenkenner und stecken ganz tief drin in komplexen Themen, wie jetzt zum Beispiel Biotechnologie. Mhm. Wie erklärst du ihnen, was du da eigentlich machst und warum sie in dich investieren sollten?
Genau, also um es noch zu erwähnen, also wir hatten Ende letzten Jahres nach der Gründung der GmbH, wir haben dann eben Exist Forschungstransfer 2 beantragt, das ist eine Förderung, die geht schon in die Firma dann rein sozusagen und dazu mussten wir auch einen Eigenanteil bringen, da hatten wir auch schon erste Angel Investments und auch einen institutionellen Investor, der uns vor allem im Bereich, also tatsächlich auch operativ etwas unterstützt und vor allem im Bereich Softwareentwicklung und also ganz, ganz tolle Leute, das wollte ich vielleicht auch noch vorher erwähnen, weil es hieß, wie geht man mit so Rückschritten um oder wie geht man damit um, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Also ich finde es wahnsinnig, ich war total überrascht, weil viele Leute, also man hört so von vielen Startups auch, oh, die Investoren, so nervig. Also wir haben wirklich, das sind wir privilegiert, ganz, ganz tolle Investoren erwischt, ganz tolle Leute, die einfach mit Leidenschaft dabei sind, die die gleichen Ziele haben wie wir, die das unterstützen wollen und die wirklich mich hier Monat auf Monat wieder positiv überraschen. Also das muss ich auch sagen, herzliches Dankeschön geht hier mit raus. Und natürlich, es steht jetzt bei uns Ende des Jahres die Seed-Runde an. Da arbeiten wir schon langsam jetzt auch darauf zu, dass wir das Fundraising starten. Und ich würde mal sagen, es gibt mehrere Optionen. Also wir haben das Gefühl, man braucht schon, oder zumindest ist es hilfreich, wenn einer der Investoren ein Grundverständnis hat für Biologie, es kann auch ein Physiker sein oder ein Biophysiker, irgendwie ein Naturwissenschaftler, der das auch wirklich verstehen kann in der Tiefe und auch prüfen kann, dass es ja auch Sinn macht, einfach weil es auch den anderen Investoren und auch den Kollegen des Investors natürlich dann ein positives Gefühl gibt, dass sie das eine gute Due Diligence gemacht hat. Natürlich kann man es auch über externe Experten machen, aber ich finde das auch immer schwierig, weil da kommt es darauf an, wen man fragt. Und es sind aber auch viele Deep Tech Investoren, die haben einfach super viel schon gesehen an schwierigen Themen, einfach an Deep Tech Themen. Es muss ja nicht Biotech sein, man hat ja auch viel gemeinsam mit schwieriger, innovativer Hardware-Entwicklung. Mhm. Weil in gewissen Aspekten haben wir sogar gemeinsam mit Space Startups, ja, die irgendwie Rockets und neuen Treibstoff entwickeln und so weiter, ja, was die Schwierigkeiten, die Entwicklungszyklen, die Kosten angeht. Also wenn jemand da einfach ein Verständnis dafür hat und offen dafür ist, sich in neue Themen reinzuarbeiten, da hat man auch immer ganz gutes Feedback bekommen. Und ein gutes Gefühl, so jemanden an Bord zu haben. Plus natürlich Leute, die einfach den Impact sehen. Das ist fast das Wichtigste. Mhm. Leute, die jetzt nicht nur die Dollarzeichen in den Augen oder Eurozeichen in den Augen haben, sondern natürlich soll das auch einen Return bringen für die Shareholders. Es ist aber natürlich auch wichtig, finde ich, gerade wegen der langen Entwicklungszyklen, die Motivation dahinter zu sehen, dass man am Ende auch einen Mehrwert für die Patienten bringt. Und ich habe immer das Gefühl, je mehr ein Investor das auch sieht, desto besser arbeitet man dann auch auf der wirtschaftlichen Seite zusammen. Genau. Aber da gibt es auch genug spezialisierte Investoren, sage ich mal, die genau noch Innovationen in dem Bereich suchen, wo wir auch aktiv sind.
Und wie seid ihr vorgegangen, um passende Investoren zu finden, die ihr jetzt schon on board habt, aber auch für künftige Runden? Ist das dann übers Netzwerk? Recherchierst du übers Internet? Wie machst du das?
Ja, ist, glaube ich, eine gute Mischung. Also vielleicht die wir bis jetzt gefunden haben, es war auch ganz lustig, die sind fast alle von selbst zu mir gekommen. Aber ich glaube, wir waren auch einfach sehr präsent. Also wir haben uns auch sehr bemüht, dass wir bei Pitch-Wettbewerben, bei Businessplan-Wettbewerben gerade auch eben präsent sind, aktiv sind. Und genau, die Angels habe ich eben im Laufe des letzten Jahres kennengelernt. Auch mehr oder weniger durch eine Mischung aus Zufall und Netzwerk, ja. Bei Netzwerk-Events teilweise über Introductions und teilweise sind ja auch Impact getrieben, also im Sinne von, die haben vielleicht jemanden in der Familie, der da betroffen ist von Krebs und die einfach den Wert sehen, die haben so eine Behandlung schon mal mitgemacht und sehen, wo Thunerfisch da helfen könnte. Unser Impact-Software-Investor, das war einfach lustig, die kenne ich eigentlich schon seit wir angefangen haben mit Thunerfisch, die habe ich auf zum Beispiel so einem Businessplan-Wettbewerb kennengelernt und wir waren einfach immer in Kontakt und letztes Jahr hat es dann gepasst, genau. Und ich habe natürlich jetzt auch schon einige Kontakte, die ich weiterhin ansprechen werde für die Seed-Runde, aber natürlich machen wir auch nochmal eine Recherche und gehen das Ganze strukturiert an. Das, glaube ich, lässt mein analytisches Hirn mich sonst nicht anders angehen, glaube ich mal. Ja.
Okay, wunderbar. Vielleicht meine etwas persönlichere Frage, was denkst du, was war bisher der mutigste Schritt, den du eigentlich innerhalb deiner Gründerkarriere gewagt hast? Oder wo bist du besonders stolz drauf? Hast du da so ein bestimmtes Erlebnis, was du teilen möchtest?
Ja, ist schwierig. Es gibt natürlich immer einiges, was passiert auf der Achterbahn der Gründung. Aber ich glaube, für mich jetzt persönlich der sozusagen einschneidendste Schritt, wo ich auch sage, das war auch nicht immer leicht, auch nicht immer hinterher, dass ich sage, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Es hat natürlich Vor- und Nachteile und je nachdem, wie es gerade läuft, sagt man, ja, es war gut und dann denkt man sich manchmal, oh Gott, was habe ich getan? War so die Phase. Also nach dem Übergang von der Wissenschaft in Startup, da habe ich ja auch eine Gruppenleiterstelle angeboten bekommen vorher, die dann auch aufgegeben. Und dann hatten wir eben diese GoPio-Initialförderung. Das war die erste Förderung. Ich sage jetzt wir, aber damals war es eigentlich erstmal nur ich. Und ich musste mir das Team erst danach zusammenstellen. Und aus mehreren Gründen, weil auch die Kollaboration damals dann nicht so gut geklappt hat mit der LMU, hatten wir dann zur Folgeantragstellung einfach auch noch kein gut aufgestelltes Team, muss man auch sagen, wie es ist, und hatten dann den Folgeantrag, also die zweite Phase von GoPio Initial, nicht bekommen. Und tatsächlich stand ich dann halt erstmal ohne Funding da und stand vor der Arbeitslosigkeit und dann war die große Frage, mache ich jetzt weiter? Für mich war sofort irgendwie die Trotzreaktion, okay, passt, die nächste Förderung, egal. Ja. Dann hatte ich Exist-Forschungstransfer mir angeschaut und war die Frage, okay, dann schreibe ich hier den Antrag, paar Monate Arbeitslosigkeit, kann man überbrücken. Obwohl man jetzt, zumindest ich komme aus keiner reichen Familie und auch aus der Forschung kommend, hat man jetzt nicht die Riesenersparnisse an der Uni. Ja, dann wurde der erste Antrag aber abgelehnt, weil im Unterschied von GoPio Initial 1 und sagen wir so, GoPio Initial 1 kann man beantragen für einfach mit einer Idee. Und für Exist ist es eigentlich gedacht, dass man aus dem Lehrstuhl heraus, aus der Promotion raus, wo schon jahrelang Forschung drinstecken, daraus den Antrag schreibt. So, jetzt war natürlich dazwischen eine gewisse Lücke bei uns, weil die Förderung, also die zweite Phase von GoPio Initial wäre dafür gedacht gewesen, diese Daten halt zu generieren, um dann erst Exist zu beantragen. Und nachdem wir die nicht bekommen haben, war es okay, wo zaubern wir die Daten her? Dann haben wir es geschafft, auch in Kollaboration mit dem Professor dort vor Ort, in 2-3 Monaten aus dem Nichts einen Proof of Concept zu erschaffen. Ja, oder genau, war ich sehr viel im Keller, im Labor an der LMU in München. Und dann waren die Daten aber noch nicht gut genug, waren noch nicht weit genug und der Exist-Antrag wurde abgelehnt. So, da waren wir schon bei einer Arbeitslosigkeit von ein paar Monaten. Antragstellung ist nur zweimal im Jahr möglich und dann war die große Frage, was mache ich jetzt? Suche ich mir einen Job oder versuche ich es nochmal? Und ich wurde eben von einer ganz tollen Ansprechpartnerin beim PTJ, der das damals betreut hatte, auch ermutigt, ohne Garantie, dass es klappt, aber ermutigt, nochmal dran zu arbeiten, nochmal einzureichen. Ich habe ganz viele Freunde von mir auch gefragt, einen erfahreneren Gründer, der schon mal im Fruchtbarkeitsbereich früh bei einem Startup dabei war. Und die haben mir im Prinzip alle gesagt, naja, wenn du es machen möchtest, dann mach es jetzt, weil jetzt hast du die Idee gerade in der Hand, du glaubst daran, du hast noch keine Kinder, ja, es ist noch keine Familie, die da dran hängt, trau dich, ja. Und dann habe ich es einfach versucht und war insgesamt fast ein Jahr arbeitslos in der Zeit, habe ALG 1 bezogen und wer München kennt, also ALG 1 ist 65% des Gehalts, da kommt man mit 65% mit einem, sage ich mal, Uni-Gehalt nicht wahnsinnig weit und habe dann sehr viel, also fast alle meine Ersparnisse in der Zeit auch aufgebraucht und auch teilweise in Startup noch reingesteckt, weil wir hatten ja keine Förderung in der Zeit. Und am Ende hat es dann geklappt. Also wir haben dann die Exist-Förderung bekommen von über 1 Million. Ich habe das Team aufgestellt, ich habe die Leute praktisch ohne etwas in der Hand, ohne denen Geld zahlen zu können, davon überzeugt, mit mir zusammenzuarbeiten. Und es war einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ja, ich bin froh, dass ich es damals riskiert habe. Und natürlich heutzutage denke ich mir mal, ich hätte schon noch gern mal die Ersparnisse, die ich damals verloren habe sozusagen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, wo Thunafisch jetzt steht und was für Chancen wir haben, einen Unterschied für Patienten zu machen, war es das auf jeden Fall wert. Und das war, glaube ich, der mutigste Schritt für mich.
Ja, Hut ab auf jeden Fall. Toll, dass du das auch geteilt hast. Definitiv steh auf, Männchen bist du, ne? Also nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert. Wunderbar. Und was glaubst du oder was wünschst du dir? Wo siehst du Thunafisch in 5 Jahren? Wo steht ihr da als Unternehmen?
Ja, genau. Also in 5 Jahren wäre der Idealpunkt, wenn wir einfach wirklich einen Diagnostiktest am Markt haben oder zumindest so eine starke Kollaboration schon mit Pharmafirmen, dass da sozusagen ein Exit in Anbahnung ist, damit auch dann der Test über die Pharmafirmen sozusagen in den Umlauf kommt. Also dass auf jeden Fall etwas bei rumkommt, wo Patienten schon einen Benefit damit haben. Genau. Das wäre so mein Ziel.
Wunderbar. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, Christina. Auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Du hast das auf jeden Fall schon super vorgelegt und so wie das klingt, wächst das Team ja auch und auch der Zusammenhalt im Team. Von daher war das für mich ein sehr, sehr tolles Gespräch über Wissenschaft, über Biotechnologie, einiges Neues gelernt und vor allem den Mut zu haben, Dinge einfach neu zu tun, neu zu denken und sich bei dem ersten Rückschlag auch nicht davon abbringen zu lassen, seine Vision zu verfolgen. Und
ja, oder den zweiten oder dritten.
Genau. ja, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir lesen und hören noch ganz viel von dir in Zukunft und von Thunafisch.
Ja, auf jeden Fall. Also lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben und danke vielmals für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Genau, und wenn irgendjemand Interesse hat an dem Thema oder irgendwie einfach mit mir drüber sprechen möchte, dann auch gern über die Website bei uns melden. Also wir sind da immer offen für interessante Gespräche.
Wunderbar, vielen Dank dir.
Herzlichen Dank.
Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast@femalefounders.digital.